Und wir gehen in die erste Fallvorstellung. Wir fangen an mit einem Fall zum Thema Speiseröhre. Und ich möchte Ihnen hier von einer Patientin berichten, die mit unangenehmen Regurgitationen vorstellig geworden ist. Untersucht haben wir sie mit der Videokinematographie des Schluckaktes. Das ist eine Methode, die hier in Österreich vielleicht schon einigen von Ihnen bekannt ist, die auch im Medizincurriculum unterrichtet wird. Und die Indikation ist im Wesentlichen Dysphagie, Globussyndrom, nichtkardialer Brustschmerz und Aspiration. Wir Radiologen strukturieren diese Untersuchung in 7 Funktionseinheiten und diese 7 Funktionseinheiten sind hier angeführt, und zwar Zunge-Mundhöhle, weicher Gaumen, Epiglottis, der Bereich Huid und Larynx, Pharynxkonstriktoren, der obere ösophageale Sphinkter und last but not least, im wahrsten Sinn des Wortes, denn die Speiseröhre ist gemeinsam mit dem unteren Sphinkter und dem Magen die wohl häufigste Region, wo bei uns pathologische Befunde gesehen werden. Die normale Funktion der Speiseröhre schauen wir uns immer erst einmal im Stehen an. Und wenn wir hier von lebendiger Anatomie sprechen, es ist klar, die tubuläre Speiseröhre ist der erste Teil, den wir sehen. Und wenn der Bolus durchtritt, sehen wir den ösophagogastralen Übergang als Radiologe. Wir können hier nicht Hiatus sagen, wir sehen das Zwerchfell höchstpersönlich, zwar in seiner Kontur, aber die Öffnung selber, wo der Speiseweg vom Thorax ins Abdomen tritt, sehen wir nicht. Weiters anatomisch wesentlich ist, dass die Speiseröhre ohne Magen funktionell gar nicht zu denken ist, und diese sehr komplexe Zone ist, wenn wir sie im Stehen untersuchen, hier mit einer 10-sekündigen oder kürzeren Passage von Barium eigentlich nur sehr kurz sichtbar, und deshalb untersuchen wir die Speiseröhre im Stehen und Liegen. Wenn wir hier die zugrunde liegende Anatomie mit der tubulären Speiseröhre, die von der quergestreiften über die glatte Muskulatur unten oberhalb des Zwerchfells noch so eine kleine Erweiterung hat, die wir Radiologen ganz einsam das Vestibulum nennen, denn ich darf sagen, die Endoskopiker, die sehen das Vestibulum nicht so wie wir.
Nein, eigentlich nicht. Das macht sich eventuell in der Manometrie noch ein bisschen bemerkbar, dass man sieht, dass dort die Druckwelle langsamer wird, die durch die Speiseröhre abläuft beim Schlucken, aber eine Erweiterung endoskopisch ist in diesem Bereich eigentlich nicht sichtbar.
So sehen Sie, dass die Anatomie sich den verschiedenen Beobachtern mit ihren verschiedenen Methoden in unterschiedlicher Art und Weise präsentiert. Und es ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit von vielen, vielen Jahren, die es ermöglicht, dass man als Mediziner auch eine ähnliche Sprache sprechen kann. Denn es kommt natürlich, wenn man nur über Befunde kommuniziert, zu entsprechenden Irrtümern. Also diese anatomische Darstellung zeigt uns eben die tubuläre Speiseröhre, unten eine diskrete Erweiterung und dann hier den ösophagogastralen Übergang, hier wie er sich öffnet, ja, wie das Sphinkter relaxiert und der Bolus in den Magen gelangt, teils im Stehen mit Schwerkraft, aber auch im Liegen durchaus probat mit der bloßen Propulsion. Aus diesem Grunde zeige ich Ihnen auch unseren Standard, den wir, wenn wir uns die Speiseröhre anschauen, auch immer verfolgen. Also Sie sehen hier eine Bauchlage eines Normalpatienten und Sie sehen, wie das Kontrastmittel völlig komplikationslos, das heißt ohne Retentionen, durch die Speiseröhre gebracht wird. Wir haben 2 Möglichkeiten in der Radiologie, die Anatomie der Speiseröhre zu sehen. So wie hier im Monokontrast, das ist für die Funktion die wichtigste Darstellung, oder im Doppelkontrast mit Gasfüllung und einer entsprechenden röhrenartigen 3D-ähnlichen Abbildung der Speiseröhre. Jetzt habe ich Sie damit vertraut gemacht. Sie sehen eine V nach oben verkehrt V-förmige Bolusspitze. Und wenn ich Ihnen das noch einmal zeige, ist auch relativ flott, aber doch nicht so schnell wie im Pharynx oben, wenn die Speiseröhre hier über den ösophagogastralen Übergang in den Magen transportiert. Jetzt sind Sie fit gemacht, Sie wissen also, im Stehen gelangt das Kontrastmittel schnell in den Magen und im Liegen dauert es ein bisschen länger. Jetzt kommen wir gleich zu unserer Patientin. Und hier haben wir eine 45-jährige Frau mit unangenehmen Regurgitationen. Und Sie wissen das in der Anamnestik, wenn wir uns von Patientenproblemen her interessieren, dann ist immer die erste Frage, weshalb kommen Sie zum Arzt? Wir Radiologen müssen das sehr genau insistieren, weil die meisten Leute sagen, ja, ich wurde daher geschickt und dorthin geschickt. Leute zählen die Befunde auf. Nein, ein Schluckspezialist, ein Radiologe, der sich damit beschäftigt, muss immer eine richtige Anamnese haben und da ist das Patientenproblem immer herauszukitzeln, aber dann fragen wir eben nach. Und es ist immer wichtig, nachzufragen, ob der Patient eine Dysphagie hat, allfälliges Globusgefühl, thorakale Symptome, Gewichtsverlust, Sodbrennen, um Ihnen nur ganz wichtige Details in dieser Sache zu nennen. Jetzt schauen wir uns einmal die Videokinematografie dieser Patientin an. Und jetzt ist die Frage, wir sehen ja das Kontrastmittel in Richtung Magen herunterkommen und wir sehen, dass das nicht so ganz optimal geht und dass da etwas übrig bleibt. Jetzt meine Frage an den Chat. Ist das ein Problem des Ösophaguskörpers, der tubulären Speiseröhre oder ist hier der ösophagogastrale Übergang das Problem? Jetzt hier bei dieser Vorfrage, das ist nicht die Multiple-Choice-Frage, hat schon jemand von Ihnen eine Idee, ob hier der Ösophaguskörper oder der untere ösophageale Sphinkter bzw. der ösophagogastrale Übergang ein Problem haben? Gibt es jemanden aus dem Publikum, der sich da was dazu vorstellen könnte? Es geht ja noch nicht um die endgültige Diagnose. Wenn aus dem Publikum niemand etwas sagen möchte, vielleicht einer von den Radiologen? Noch nicht die Diagnose verraten.
Also wenn man es vergleicht vorher mit dem normalen Kontrastmittelverlauf, dann hat man den Eindruck, dass es jetzt zu lange dauert. Dass das Kontrastmittel eigentlich nicht in der nötigen Zeit in den Magen übertritt.
Gibt es da vom Chat her, aus dem Internet, außer der Diagnose einen Vorschlag?
Nein, ich habe noch keinen. Einen Vorschlag gibt es, der sagt einfach Ösophagus.
Okay, damit ist der tubuläre Ösophagus gemeint. Dann fragen wir doch vielleicht auch gleich einmal den funktionsgastroenterologischen Chirurgen.
Das könnte auch beides sein, nicht?
Das ist der springende Punkt, wenn wir eine Organeinheit haben, wie den gastrointestinalen Schlauch, dann ist es schon meistens eine komplexe Sache. Jetzt geht es natürlich hier um die Diagnose. Haben wir Diagnosen bekommen?
Ja.
Wir haben Diagnosen bekommen und die Diagnose führt uns hier auch schon zur Frage. Eine Achalasie des unteren Ösophagus-Sphinkters kennen Sie alle als eine Erkrankung, bei der die Speiseröhre relativ weit gestellt ist. Oft wird das sogar schon am Thoraxröntgen diagnostiziert. Aber was passiert denn eigentlich bei dieser Erkrankung? Und da bitte ich Sie jetzt zu unserem Voting zu kommen. Haben alle von Ihnen die Geschichte mit dem Handy-Voting verstanden? Wer das von Ihnen probieren möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Der Chat bekommt die Frage jetzt über das Internet gestellt. Und jetzt kommt hier die Frage, ist eine Achalasie des unteren Ösophagus-Sphinkters nun eine fibrosierende Entzündung? Ist das eine submuköse Fibromatose? Ist das eine kaustische Stenose? Ist das eine mangelhafte Erschlaffung des Sphinkters? Ist das eine Amyloidose des distalen Ösophagus? Welche von diesen Antworten ist hier die richtige? Nur eine ist es.
Ich schließe jetzt einmal die Umfrage online und präsentiere die Ergebnisse. Das ist lustig, da gibt es ein bisschen einen Unterschied von der Aufschlüsselung her. Online hat auch gewonnen die Antwort D. Ja. Eine mangelhafte Erschlafung des Sphinkters mit 71%. Und des Weiteren haben wir noch bei A und bei E jeweils 14%.
Ja, das ist so eine Art Trial and Error Situation. Aber man kann eigentlich sagen, sowohl der Chat als auch das Publikum haben die Frage richtig und gut beantwortet. Eine Achalasie des unteren Esophagus-Sphinkters bedeutet eine mangelhafte Erschlafung des Sphinkters. Wenn wir jetzt uns überlegen, dass wir radiologisch nur sehen, dass sich da ein Spiegel bildet und wenig in den Magen gelangt, dann leitet das dazu über, wozu wir letztlich auch die Funktionsdiagnostik brauchen. Die Diagnose der Achalasie wird in kundigen Händen oftmals gestellt, oftmals radiologisch gestellt, aber die Definition der Achalasie stammt aus einer ganz anderen Kunst, und zwar der Manometrie. Ich zeige Ihnen noch einmal an einem anderen Beispiel, wie diskret eine so eine gestörte Erschlaffung ausschauen kann. Das ist ein sogenannter Support Level, also die Situation, bitte so dunkel wie möglich machen, ja, also die Situation, dass das Kontrastmittel eigentlich in den Magen gelangt ist, allerdings bleibt ein Großteil davon oben zurück. Und würden Sie das als bloßes Foto in Ihrer Praxis oder in Ihren Untersuchungen sehen, Sie würden es als normal einstufen. Nur die genaue Funktionsbeurteilung legt hier den Verdacht nahe, und mit einer Treffsicherheit von über 85% kann man hier in der Radiologie die Diagnose stellen. Aber wo kommt denn die Diagnose eigentlich anatomisch, physiologisch her? Wo können wir die Pathophysiologie auflösen? Und da möchte ich gerne den Kollegen Lenglinger bitten, uns das von der Funktionsdiagnostik her zu erläutern.
Ja, danke. Ich hoffe, diese zwei Bilder sind gut genug sichtbar. Das linke zeigt einen Normalbefund. Das ist jetzt eine sogenannte hochauflösende Manometrie kombiniert mit einer Impedanzuntersuchung. Das ist das obere Fenster, diese lila Farbflächen, ist der Impedanzanteil dieser Untersuchung. Das untere Fenster mit den bunten Farben sind die Druckwerte, die in diesem Fall farbkodiert sind. Das heißt, alles, was in Richtung Rot geht, ist höherer Druck. Das dunkle Blau ist negativer Druck, den man in der Speiseröhre auch beim oder im gesamten Thorax eigentlich bei der Inspiration erzeugt. Und wenn man sich jetzt die zwei Bilder im Vergleich dazu miteinander anschaut, dann sieht man ein paar Sachen, die auf beiden Bildern sehr ähnlich ausschauen, und ein paar Sachen, die ganz unterschiedlich ausschauen. Ähnlich ist zum Beispiel, dass es zwei relativ konstante, zumindest auf einem Bild relativ konstante Druckbänder gibt. Das ist der obere Esophagus-Sphinkter hier, der auch hier in gleicher Weise zu sehen ist, und der untere Esophagus-Sphinkter, der hier auf der rechten Seite bei der Achalasie einen etwas höheren Druck hat, dass er stärker orange-rot gefärbt ist. Und ganz wesentlich unterschiedlich sind die Druckwellen, die in der Speiseröhre nach einem Schluck entstehen. Ein Schluck ist erkennbar an einer ganz kurzen Öffnung oder einem Druckverlust des oberen Sphinkters. Das passiert hier auch, aber wie es nachher weitergeht, schaut ganz anders aus. Bei einem gesunden Probanden ist es so, dass sich über den gesamten Verlauf der Speiseröhre eine sich mit zeitlich verzögernder Verzögerung eine Druckwelle ausbildet, und dass gleichzeitig mit dem Schluck der untere Esophagus-Sphinkter relaxiert, seinen Druck verliert. Wir können bei dieser Untersuchung im Gegensatz zur Radiologie die Öffnungsweite nicht erkennen, aber wir können sehen, ob dort in diesem Bereich ein höherer Druck bestehen bleibt oder ob der Sphinkter, so wie er das tun sollte, relaxiert. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Da bleibt der Druck auch nach dem Schluck ganz unverändert bestehen. Und ein anderer ganz grober Unterschied ist, dass eben diese peristaltisch ablaufenden Druckwellen hier völlig fehlen. Da stehen simultane Druckwellen in der Speiseröhre, die repetitiv mehrfach nach einem Schluck ablaufen und eben keine zeitliche Verzögerung aufweisen. Wenn man jetzt zum oberen Bild Abschnitt kommt, das ist jetzt bei dieser Untersuchung wird Salzwasser verabreicht und man schaut sich die Leitfähigkeit an entlang dieses Katheters und wenn eine gut leitende Substanz, das Salzwasser in die Speiseröhre eintritt, kommt zu einem Impedanzabfall, das sind dann diese lila Farbflächen, die da entstehen und man sieht, dass das Wasser gleichzeitig mit dem Ablauf der Druckwelle aus der Speiseröhre wieder verschwindet. Ganz im Gegensatz dazu sieht man hier, dass bei der Achalasie über die ganze Zeit ziemlich gleichmäßig ein ziemlich hoher Wasserspiegel in der Speiseröhre bestehen bleibt. Was jetzt noch ein ganz wesentlicher Unterschied hier ist, ist, dass hier ein weißes Band erkennbar ist. Da ist es so, dass der untere Schließmuskel der Speiseröhre so fest zu ist, dass die meiste Zeit überhaupt keine leitende Verbindung zwischen der Speiseröhre und dem Magen besteht. Nur nach dem ersten Schluck tritt ein ganz kleiner Bolusanteil hier offenbar über. Beim zweiten Schluck, der hier eingegrenzt ist, passiert das überhaupt nicht. Das heißt, hier ist der Druck so hoch, dass wirklich eine vollständige Trennung in zwei Compartments gegeben ist. Danke.
Ja, danke. Danke, Johannes. Wir sehen, dass eigentlich auch die Funktionsdiagnostik mittlerweile morphologisch geworden ist. Und wenn wir uns eine schwere Form der Achalasie, wie Sie sie alle schon einmal auf Bildern gesehen haben, anschauen, dann ist hier auch die Pathoanatomie im Sinne einer morphologischen Anatomie zu erkennen. Die Ösophaguswand erscheint schlaff und diese vielen nicht propulsiven Kontraktionen zeigen einen Verdauungstrakt, der zur Überlegung nahezu einlädt, hier kann die Funktion nicht stimmen. Wenn wir uns bei einem anderen Beispiel einer anderen Motilitätsstörung, eine diffuse, unspezifische Motilitätsstörung anschauen, dann sehen wir hier auch Retentionen der Speiseröhre, aber in Form von so zwiebelartigen Krämpfen. Wenn wir uns die Speiseröhre im Doppelkontrast anschauen, hier mit einer Tablette, die stecken geblieben ist, mit einer Stenose, hier ein Schatzgering und hier eine steckende Tablette in einem Schatzgering. Die Tablette, meistens nehmen wir Traubenzuckertabletten, sind hier ein ganz wichtiges diagnostisches Hilfsmittel. Und last but not least, in der morphologischen Veränderungen, abgesehen von verschiedenartigen benignen Stenosen, gibt es auch Karzinome, die von der Radiologie entdeckt werden. Ich habe erst vor 2 Tagen wiederum eine Patientin gesehen, die nicht endoskopierbar war. Und das sind dann oft hochsitzende Speiseröhrenkarzinome wie dieses hier. Sie erinnern vielleicht an den guten alten Apfelputzen der Irrigoskopie, also so eine unregelmäßige, fadenförmige Stenose mit so polypoiden Ein- und Ausgängen. Prinzipiell ist ja die Videokinematographie überhaupt keine moderne Methode. Wir haben schon Anfang des Jahrhunderts einige schöne Videos gehabt und hier sehen Sie ein wunderschönes historisches Video von Robert Janker, das wahrscheinlich aus dem Jahr 1935 stammt. Und wenn ich mir diese Videokinematographie anschaue, wir sind immer noch zu hell da mit einem Scheinwerfer, aber 1935 konnte man Videos auch schon so anfertigen, dass man eine wunderbare Diagnostik machen konnte und nahezu alle pathologischen Funktionsbefunde, die wir heute kennen, sind aus dieser Zeit und natürlich entsprechend verfeinert worden, insbesondere durch die diagnostischen Methoden, die wir wie die Manometrie, pH-Metrie und andere Funktionstests. Ich möchte am Ende dieses Falles noch bemerken, alle Lebewesen schlucken mit Leidenschaft und wenn man besondere Schluckakte sehen möchte, dann verweise ich auf das Fischereimuseum in Aschach, Oberösterreich, wo ein Kormoran am Ufer gefunden wurde, der sein Leben an einem zu großen Fisch gelassen hat. Und wir sehen, das Schlucken ist eine global wichtige Sache. Und vielleicht denken Sie bei Ihren Patienten, wenn Sie eigenartige Symptome in Hals- oder Brustkorbbereich haben, an eine Schluckstörung.